SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser. Guten Tag. Aufatmen in Berlin. Die letzten knapp 20.000 Haushalte sowie fast 1.000 Gewerbebetriebe haben wieder Strom. Seit dem späten Vormittag läuft die Versorgung wieder, auch wenn die Feuerwehr darum bittet, erstmal langsam zu machen. Das Netz sei noch instabil und wer sofort Vollgas gebe, riskiere gleich den nächsten Ausfall. Besonders erfreulich ist aber, dass die Stromversorgung etwa einen Tag früher als gedacht wiederhergestellt werden konnte. Wie der Netzbetreiber Stromnetz Berlin das geschafft hat, weiß Angela Ulrich.
Die Tiefbauarbeiten und das Einziehen neuer Kabel seien deutlich schneller vorangegangen als gedacht. Die Zusammenarbeit sei hervorragend gewesen. An der beschädigten Kabelbrücke laufe jetzt ein Provisorium. Schritt für Schritt soll der Strom im Südwesten Berlins nun wieder fließen. Weite Teile von Zehlendorf und Steglitz waren seit Samstag früh vom Strom abgeschnitten, nachdem es einen Anschlag auf eine Kabelbrücke am Teltowkanal gegeben hatte. Noch heute früh waren fast 20.000 Haushalte und hunderte Gewerbebetriebe ohne Strom. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Bekannt zu dem Anschlag hat sich die linksextreme Vulkangruppe.
Berlin hat rund 2,2 Millionen Haushalte. Das heißt, selbst zu Beginn des Stromausfalls, als rund 45.000 Haushalte betroffen waren, waren das nur rund 2% der Stadt. Gleichzeitig hat der Vorfall gezeigt, wie schwierig es für uns ist, schon mit dieser Krise umzugehen. Deshalb fordert das Deutsche Rote Kreuz nun zum Beispiel mobile Versorgungslastwagen für wenigstens mal 50.000 Menschen deutschlandweit. Das zeigt schon, wie schwierig und wie teuer Bevölkerungsschutz ist. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping berichtet.
Deutschlandweit würden mindestens 10 mobile Betreuungsmodule gebraucht, durch die in länger dauernden Krisensituationen jeweils 5.000 Menschen eigenständig versorgt werden können, sagte Gröhe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit Wasser, Energie und Gesundheitsangeboten. Ausfinanziert seien jedoch nur 1,5. Und im aktuellen Bundeshaushalt seien keine Finanzmittel für solche Betreuungsmodule eingestellt. In diesen Tagen werde deutlich, wie wichtig Ausweichmöglichkeiten und eine ausreichende Bevorratung von Materialien zur Bewältigung solcher Lagen seien, betonte der frühere CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister.
Frankreichs Hauptstadt Paris ist ja bekannt als die Stadt der Lichter und die braucht sie aktuell auch, denn dort laufen gerade mehr oder weniger ohne Pause die Verhandlungen über den europäischen Beitrag dazu, in der Ukraine endlich die Waffen schweigen zu lassen. Ob der Kreml einen solchen Vorschlag zustimmt und ob das dann den Namen Frieden verdient, das sei mal dahingestellt. Sollte es aber eine Einigung mit dem Aggressor Russland geben, soll sich die Bundeswehr an der Sicherung dieses Ergebnisses beteiligen. Unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte berichtet über die deutsche Perspektive darauf.
Die internationale Schutztruppe für die Ukraine zur Absicherung eines Waffenstillstandes dürfte auch heute Thema sein, wenn Außenminister Wadephul zu Gesprächen im Kreis des Weimarer Dreiecks mit Polen und Frankreich nach Paris reist. Gestern hatten bei einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen, ebenfalls in Paris, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine eine Erklärung unterzeichnet, die Grundlage für den Einsatz ausländischer Streitkräfte als Friedenstruppe sein soll. Kanzler Merz stellte bei dem Treffen gestern erstmals auch eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedenssicherung in Aussicht. Allerdings nur auf NATO-Territorium, nicht in der Ukraine selbst.
Katharina Barley von der SPD, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, ist mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung vor allem froh, dass sich nicht nur die EU-Staaten, sondern auch die aus der EU ausgetretenen Briten militärisch einbringen wollen. Sie sagte in SWR aktuell heute früh:
Was auf jeden Fall positiv ist, würde ich sagen, ist, dass auch die Briten mit an Bord sind, dass der Schulterschluss zwischen den Kontinentaleuropäern, den Mitgliedern der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, dass das militärisch eng ist. Denn wenn wir auf eigenen Füßen stehen müssen, mehr oder weniger militärisch, dann ist es ganz, ganz wichtig, die Briten mit an Bord zu haben. Ansonsten muss man die weitere Diskussion da abwarten. Der Bundestag wird beteiligt werden. Also da steckt, glaube ich, der Teufel noch sehr im Detail.
Katharina Barley von der SPD, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Sie ist glücklich über die weitgehend europäisch einheitliche Ukraine-Unterstützung, auch wenn es noch viel zu besprechen gibt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat auf gut 2,9 Millionen gestiegen. Das sind gut 100.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Arbeitsagentur mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,2%. Was erstmal nach nicht so wirklich guten Nachrichten klingt, kann die Börse aber nicht stoppen. Der DAX hat heute einen neuen Rekordwert erreicht, einen besonders ansehnlichen dazu. 25.000 Punkte, berichtet Emal Atif aus unserer Finanzredaktion.
Damit läuft die Neujahresrallye an der Börse weiter und das, obwohl die Wirtschaft hierzulande eigentlich schwächelt und die geopolitische Lage angespannt bleibt. Ein Grund für die positive Entwicklung: an den Märkten werden die geopolitischen Spannungen teils eher ausgeblendet oder es überwiegt derzeit die Erleichterung. Nach dem US-Angriff auf Venezuela etwa sind viele erleichtert, dass es bislang nicht zu einer größeren Eskalation gekommen ist. Gleichzeitig setzen viele Anleger darauf, dass mehr Öl aus Venezuela die Preise drücken könnte.
Fokus Südwest.
Auch der Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden freut sich über einen Rekord. So viele Fluggäste wie noch nie haben 2025 den Regionalflughafen genutzt. Der Betreiber spricht davon, fast 2,3 Millionen Passagiere abgefertigt zu haben. Das sei laut Baden Airpark GmbH ein Viertel mehr als 2024 und eben ein neuer Rekord. Um nicht ganz so legale Geschäfte wie beim Regionalflughafen geht's heute in Stuttgart. Am Landgericht dort beginnen drei verschiedene Prozesse, die einen Bezug zur Mafia haben. Angeklagt sind insgesamt 6 Männer im Alter zwischen 24 und 65 Jahren. SWR-Reporter Werner Trefts berichtet.
Im ersten Fall sind 3 Männer unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie sollen dafür gesorgt haben, dass ein Käufer von Kokain schwer verprügelt wurde, weil der das Rauschgift nicht bezahlen konnte. Im zweiten Verfahren geht es um Betrug mit Lebensmitteln im Wert von über 330.000 Euro. Die waren bestellt und auch geliefert worden, Geld dafür wurde aber nie überwiesen. Im dritten Prozess lautet der Vorwurf: Verrat von Dienstgeheimnissen durch einen Polizisten und die Anstiftung dazu durch seinen italienischen Freund. Dieser Polizist steht bereits in einem anderen Verfahren vor Gericht. Und in all diesen Fällen soll es Kontakte zur kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta geben.
Bilanzen, die gab es auch in Rheinland-Pfalz, etwa beim landeseigenen Lottospiel. Lotto Rheinland-Pfalz hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 424 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das sei etwas weniger als 2024, aber immer noch das zweitbeste Ergebnis seit 17 Jahren. Direkt zu Beginn des vergangenen Jahres habe ein Spieler aus dem Raum Hünsrück-Nahe mit mehr als 80 Millionen Euro den bisher höchsten rheinland-pfälzischen Lottogewinn aller Zeiten eingefahren. 6 weitere Millionengewinne seien in die Eifel, in die Pfalz, nach Rheinhessen-Koblenz, den Westerwald und Main-Koblenz gegangen. Ein Teil der Einnahmen von Lotto Rheinland-Pfalz kommen Sporteinrichtungen und sozialen Projekten zugute. Wirtschaftlich schwierig ist die Lage beim Weinanbau. Nicht nur, aber speziell natürlich in Rheinland-Pfalz. Menschen trinken weniger, die Produktionskosten und Risiken steigen im Klimawandel und die US-Zölle vermiesen zusätzlich das Geschäft. Deshalb ist Daniela Schmidt von der FDP als Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz heute beim Weinbaupolitischen Seminar 2026 der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Bad Dürkheim. Sie will den Weinbau etwa mit einer Image-Kampagne unterstützen. Und in SWR aktuell hat sie klargemacht, damit meint sie viel mehr als Werbung.
Wenn man sich vor Augen führt, dass der Absatz von deutschem Wein in Deutschland lediglich 42% betrifft, dann geht es darum, dass jedem Verbraucher auch klar sein sollte, mit dem eigenen Kauf einer Flasche Wein, mit dem Genuss von rheinland-pfälzischem Wein, trägt man auch ein Stück weit dazu bei, ob es den Winzer um die Ecke in Zukunft noch geben wird und wie die Zukunft der Branche aussieht. Deswegen ganz, ganz wichtig, diese Bewusstseinsschärfung für den Konsum von deutschen und idealerweise rheinland-pfälzischem Wein, das ist mir ein wichtiges Anliegen.
Daniela Schmidt von der FDP, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und eben Weinbau in Rheinland-Pfalz, will die Deutschen dazu bringen, mehr eigenen Wein zu trinken, anstatt den Chianti vom Discounter.
Und sonst so?
Ein frohes neues, soll ich Ihnen jetzt noch wünschen oder wirkt das eher komisch? Na klar, an Neujahr und so ein paar Tage danach gehört es sich ja, anderen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber wie lang sind denn so ein paar Tage? Und gehört der 7. Januar noch dazu? Unsere Reporterin Cosima Galm hat mal ein paar Leute in Ludwigshafen gefragt, wie die das so halten.
Ach, ich denke mal, die erste Januarwoche ist okay und ab den 10. ist auch gut.
Ab dem 6.1.
Ich finde im Moment noch jederzeit. Wo es manchmal nervig wird, ist so mit Kollegen oder so, die man halt immer sieht und dann fängt es immer an und hier frohes Neues und da frohes Neues und dann nervt es halt irgendwann.
Also ich denke so bis zum Ende des Monats eigentlich noch gut, weil wenn man die Leute erst so später irgendwann sieht, dann finde ich, gehört es immer so dazu.
Nun, in diesem Sinne all denen, die ich noch nicht gesehen habe, wünsche ich jetzt ein frohes neues Jahr. So, und jetzt ist auch mal gut, ne?
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.